Also wenn ich so an meinen Urlaub zurückdenke, im Sommer, da war es schön warm und war richtig coole Zeit im Urlaub. Wir waren in Schweden unterwegs mit der Familie und haben da so eine Vier-Tagestour geplant gehabt. Eine Vier-Tagestour von Süden nach Norden. Einfach mal wandern, nur einen Rucksack und die Pfadis sagen da einfach Hike dazu. 4 Tage unterwegs. Wir haben so auf unsere Karte geschaut, ja, wo wir starten können, wo wir ungefähr wieder rauskommen und haben auch schön geguckt, ja, also da, wo wir starten, ist eine Busstation und am Ende, wo wir raus wollen, ist auch eine Bushaltestelle, also auf der Karte eingezeichnet. Also kein Problem, wir kommen ja bestimmt wieder gut zurück. Die Busstation haben wir nach 4 Tagen auch gefunden, nur der Bus kam nicht. Und da irgendwie... Wir haben dann im Internet geguckt, also im Handy und alles Mögliche versucht, wie die Route da verlaufen könnte und wann der kommt. Und wir haben keine Chance gehabt, das irgendwie rauszufinden. Standen ein bisschen doof da. Ja gut, dann haben wir gebetet, haben gesagt, ja, irgendwie wollen wir wieder zum Auto zurück. Wäre richtig gut. 4 Tage nochmal zurücklaufen mit dem Gepäck, war uns doch ein bisschen zu heftig. Und auch der Zeitplan ließ das nicht so zu. Von dem her, ja, Herr, mach doch was. Dann sind wir weiter gestiefelt, kamen in so eine Siedlung und haben da so einen Schwede getroffen. Der Schwede konnte Englisch, das war gut, und ein paar von uns konnten auch Englisch. Haben sich mit ihm unterhalten und er hat gesagt, wo wir hinwollen, wie das so ist, hier mit dem Bus fahren. Und er sagte so, you are in the middle of nowhere. Ihr seid mitten im Nirgendwo. Keine Chance. Kein Bus, der euch genau dahin bringt, wo ihr hin wollt. Ja, und jetzt? So stand man da. Es war ziemlich blöd. In the middle of nowhere. Fühlt sich nicht so gut an. Ja, und diese Geschichte fällt mir immer wieder ein, wenn ich an unseren Urlaub zurückdenke. Immer wieder denke ich, Mann, diese Situation, die war ziemlich übel. Und es ging uns irgendwie, kam man sich da ein bisschen einsam vor. Paulus, also wir sind ja jetzt gerade im Epheserbriefreihe, Paulus hat die Epheser aufgefordert, auch mal zurückzudenken. Ich lese euch das mal. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus, ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und euch, ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Mitten in dieser Welt, aber doch irgendwie allein, ohne Hoffnung, ohne Gottes Beistand. Ich denke da nochmal weiter zurück. Ganz am Anfang der Menschheit. Adam und Eva hatten eine super coole Gemeinschaft mit Gott. Mit ihrem Schöpfer lebten gut, bis sie auf diese Frucht da aßen, vom Baum nahmen. Und dann wurden sie rausgeschickt. Raus in die Fremde. Fremde kann man auch mit Gottferne übersetzen. Sie hatten keinen Zugang zu Gott mehr. Und plötzlich hat sich auch alles verändert. Plötzlich waren da, also Adam hat wahrscheinlich so den Löwe so im Arm gehabt, hat den gekrault und hat mit ihm gekuschelt. Aber plötzlich fängt er an zu bullen und Adam muss fliehen. Plötzlich fressen die Tiere sich gegenseitig. Plötzlich war Angst zu spüren. Plötzlich waren sie einsam. Und seit Adam und Eva leben die Menschen in der Fremde, getrennt von Gott, zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Man kann es auch bezeichnen in the middle of nowhere, mitten im Nirgendwo, ohne Gott, allein, getrennt von Gott, getrennt von meinem Zuhause, getrennt von meinem eigentlichen Zuhause, getrennt vom wahren Frieden, getrennt vom Angenommensein, getrennt von bedingungsloser Liebe, getrennt von Geborgenheit, getrennt von guten Beziehungen und irgendwie alleingelassen mit meiner Unfähigkeit zu lieben, alleingelassen mit meinen Selbstzweifeln, alleingelassen mit meiner Angst. Und Angst, weil ich den Weg nicht mehr sehe. Wo geht's denn zurück? Es war doch so gut bei Gott. Mein Mann, wo ist der Bus, der mich nach Hause bringt? Wo ist der Bus, der mich wieder in Gottes Nähe bringt? Paulus spricht in diesem Text zwei Völkergruppen an. Das sind einmal die Juden und dann die Heiden. Jerusalem mit dem Tempel war das verkörperte Reich Gottes. Im Tempel wohnte Gott und alle Juden hatten ihr Bürgerrecht. In Jerusalem, in dieser Gottesstadt, fest verankert. Sie gehörten da dazu. Aber alles außerhalb dieser Stadtmauer, außerhalb Jerusalems, lag quasi in the middle of nowhere. Alles, was da lebte, alle Heiden lebten in the middle of nowhere, ohne Gott. Sie hatten keine Chance, zu Gott zu gehören. Das war die Situation. Und zwischen den Juden und Heiden war wie so eine Mauer, die sie voneinander trennte. Das kennen wir doch irgendwoher. Frank war mal auf der anderen Seite der Mauer. In Deutschland gab es die auch mal, diese Mauer, die uns trennte. Aber es gibt auch Mauern, die man nicht so sieht. Und ich glaube, wir kennen diese Mauern um uns herum, die uns manchmal voneinander trennen. Es sind jede Menge unsichtbare Mauern. Mauern, die unsere Beziehung zueinander stören. Ja, das Gesetz damals, das Gott zum Schutz gab, dem Volk gab, war zu einer Mauer geworden zwischen Juden und Heiden. Das Gesetz mit seinen Reinheitsvorschriften und sonstigen Anordnungen war ja was Gutes. Und es war zum Schutz des Volkes Gottes. Aber für die Heiden war das die Ausgrenzung pur. Die hatten keine Chance, da dazuzugehören. Es war ja was Gutes. Aber doch irgendwie wurde es zur Mauer. Es sollte doch zu einem Gott wohlgefälligen und segensreichen Leben verhelfen, dieses Gesetz. Und mit den ganzen Vorschriften. Aber wie allzu menschlich haben die Juden damals aus dem Gesetz und Geboten so ein Leistungsverzeichnis gemacht und begannen, sich daran zu messen. Die Ordnungen dienten nicht mehr ihnen, sondern sie lebten nur noch, um diese Ordnungen zu erfüllen. Kennen wir das? Kennen wir das von uns? Dann passiert was mit uns. Und ich habe so den Eindruck, das ist so in so einer Situation, wenn man nur noch versucht, Ordnungen zu erfüllen, irgendwie alles richtig zu machen, dann steht man so in einer Situation, wo man, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Ich bin immer am Überlegen, ist es richtig oder ist es falsch? Wo stehe ich gerade? Bin ich richtig oder bin ich falsch? Oder stehe ich richtig oder stehe ich falsch? Das ist so ein Denken, das in uns reinkommt, wenn wir so dieses Leistungsverzeichnis so vor uns haben, passe ich da hin? Bin ich richtig oder bin ich falsch? Und fange an zu beurteilen, fange an, andere zu beurteilen, da wo sie gerade stehen, in dieser Leistungsliste. So bauen wir Mauern. Und ich glaube, die Folge ist, ja, so zerrüttete Beziehungen, so eine Trennung. Man sieht sich nicht mehr wirklich einander. Man sieht nur noch das, was richtig oder falsch ist. Uns kommt so Anklage in uns, Ausgrenzung. Uns beherrschen so uns diese Gedanken. Ja, wo stehe ich denn eigentlich? Und der? Hilfe. Sturheit und Streit ist die Folge. Und die gab es auch zwischen den Juden und den Heiden damals. Und dieses Denken, bin ich richtig, bin ich falsch, ist der richtig oder ist der falsch, lässt eigentlich keine anderen Meinungen mehr zu. Das ist so ein Zustand, nur das, was ich denke, ist für mich irgendwie richtig und fühlt sich gut an. Wir kommen auf der anderen Seite der Mauer. Ost und West. Bloß die Frage ist, auf welcher Mauerseite stehen wir? Auf der richtigen oder auf der falschen Seite? Sehen wir uns dann noch? Oder haben wir uns dann aus den Augen verloren? Haben wir nicht Gott aus den Augen verloren mit diesem Denken? Ich habe Gott mal gefragt, wie es dazu kommt, dass wir Menschen sowas aus einem Gesetz machen. Warum machen wir solche Leistungsverzeichnisse und solche Listen für uns innerlich und teilen das so in richtig und falsch ein? Und Gott hat mir eigentlich so einen Vers gegeben, oder eine Geschichte, die Geschichte mit dem verlorenen Sohn in den Sinn gegeben. Der Sohn, der fortgegangen ist, ihr kennt ja die Geschichte, der lebt ja dann bei den Säulen, der hat es richtig verbockt, der ist davongelaufen und musste die Säue füttern oder lebte von der Nahrung der Säue. In the middle of nowhere. Mitten im Nirgendwo ist er gelandet. In seinem Nirgendwo. Und dann wollte er zum Vater zurück, aber er hat irgendwie gar nicht gespannt, er wollte zum Vater zurück und hat überlegt, wie kann ich ihm gegenübertreten? Wie kann ich diesem Vater, meinem Vater wieder gegenübertreten? Was kann ich tun, damit er es wieder gut mit mir meint? Wie wird er reagieren? Der Sohn stinkt und seine Sünde stinkt zum Himmel. Er stinkt nach dem Saudreck. Und so läuft er heim. Und er schämt sich für das, was er getan hat. Er schämt sich, so wie Adam und Eva sich schämten und sich vor Gott versteckten. Aber er fasste allen Mut zusammen und ging zum Vater. Und als er dann beim Vater war, der Vater ihm entgegenkam, freudestrahlend sagte er zu ihm, Vater, ich habe gesündigt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Darf ich bei dir als Tagelöhner arbeiten? Ich habe gesündigt, ist eine gute Erkenntnis. Und faktisch alles okay, und ist auch ein gutes Bekenntnis. Aber dann dieser Satz, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Darf ich bei dir arbeiten? Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Das drückt die Scham aus, die in ihm steckt, über das, was er getan hat. Ich schäme mich so sehr. Und ich habe es nicht verdient, dein Sohn zu sein. Ich habe es nicht verdient, wieder zurück zu dir zu kommen. Ich bin es nicht wert. Kennt ihr das? Sobald wir irgendeinen Mist machen, sobald irgendeine Sünde in dein Leben irgendwie so aufpoppt und du merkst, auch schon wieder habe ich das getan, dann kommt, ich bin es nicht wert. dein Sohn zu sein, deine Tochter zu sein. Wieder und wieder, ich schäme mich so dafür. Ich schäme mich, ich schäme mich, ich schäme mich. Ich verkrieche mich in meine Ecke. Ich bin es nicht wert, zu dir zurückzukommen. Der Sohn wollte es wieder gut machen. Ist es nicht das, was wir auch wieder machen wollen? Wir wollen es gut machen. Wir wollen das und das und das und das und das erfüllen, um anerkannt zu sein bei Gott, um wieder angenommen zu werden. Wir fangen so an, in so ein Leistungsdenken zu kommen, so ein Leistungsglaube, und versuchen, gut zu sein. Das ist wie wenn der verlorene Sohn eben, ja, der so vom Vater kommt, sich umarmen lässt, sich aber so schämt, dass er einfach stehen bleibt und den Vater wieder nach Hause schickt. Nicht mitgeht, weil er stinkt. Weil die Sünde ihn so beschämt. Und das ist so, da spürt man plötzlich so eine Mauer zwischen Gott und dem Sohn. Könnt ihr sie sehen, diese Mauer im inneren Auge? Und ich habe diese Mauer mal die Mauer der Ungenügsamkeit genannt. Ich bin es nicht wert. Die Mauer der Ungenügsamkeit steht zwischen Gott und dem Sohn. Und vielleicht zwischen mir und Gott. Oder zwischen dir und Gott. Die Mauer der Ungenügsamkeit. Und das, obwohl der Vater ihn liebt. Obwohl der Vater dich liebt. Und dieses Erbe der Minderwertigkeit, dieser Scham, das steckt in uns Menschen, in uns allen drin. Seit Adam und Eva begleitet uns das in unserem Leben. Wir wollen den anderen gefallen, wir wollen doch Gott gefallen, wir sehnen uns nach Liebe und Anerkennung. Aber der Weg der Minderwertigkeit ist eben das, die Liebe sich zu verdienen. Aber Liebe kann man sich nicht verdienen. Liebe kann nur umsonst gegeben werden und angenommen werden. Dieser hohe, unerreichbare Anspruch raubt uns alle Kraft und lässt uns an uns selbst scheitern. Und manchmal ist es halt auch so, dass, glaube ich, ich kenne es ja auch von mir, mein Stolz es dann nicht erlaubt, mir die Schuld zu schieben, sondern eben den anderen die Schuld zuzuschieben. Ich kann bei mir die Schuld suchen und ich komme dann in so ein Schuldsuchdenken rein. Und darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht doch gar nicht um den Schuldigen. Es geht doch eigentlich darum, dass wir ja mit unserer Scham irgendwie besser, dass wir da drin festhängen und irgendwie anders umgehen müssen. Und dann kommt man in so eine Situation, wo manchmal ein anderer vielleicht stärker ist wie du oder wie ich. Und es wird so plötzlich so ein Anspruch in dir, weil du merkst, ich kann das nie erreichen wie der. Wir kommen dann nicht mit uns selber klar. Und es darf dann niemand stärker sein neben mir. Es fällt uns schwer, so schwer, die Liebe Jesu anzunehmen, die Liebe des Vaters anzunehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das aus meinem Leben. Und das Schwerste in dieser Sache ist das, sich selbst zu lieben. Weil da steht ja immer diese Scham, dieser Makel vor dir. Ich habe es wieder nicht geschafft. Und dann heißt ich, und in dir kommt dann so der Gedanke, ich kann mich doch selbst nicht lieben und ich lehne mich ab für das, was ich getan habe. Es sind gar nicht so sehr die anderen, die mich ablehnen. Es bin ich selbst, der mich selbst ablehnt. Und ich tue mir so weh damit, selbst weh. Und es schmerzt in uns, diese eigene Ablehnung. Wenn wir uns so schämen, deine eigene Scham, an der du festhängst, ist die Mauer der Ungenügsamkeit. Das trennt uns von Gott. Das trennt uns untereinander. Lies mal weiter, Epheser 2,13. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Bei uns im Schwedenurlaub kam der Bus nicht. Aber wir hatten was viel Besseres. Wir hatten einen netten Schweden. Der hat uns angeboten, mit seinem Auto zu unserem Auto zu fahren. Und hat es auch gemacht. Elisa und ich sind dann mitgefahren und der Rest hat gewartet. Und was glaubt ihr, wie toll das war, im eigenen Auto dann wieder zu sitzen? Und zu wissen, ich kann jetzt wieder zurückfahren und wir alles ist gut. Das war der Wahnsinn. Da ist plötzlich so ein Auto, so ein Stück Heimat. Mitten in Nowhere, in Nirgendwo. Da kommt so ein Heimatgefühl in dir hoch. War der Hammer. Und der Schwede war der Hammer. Der wollte nicht mal was dafür. Der hat uns eine halbe Stunde hingefahren, ist eine halbe Stunde wieder zurückgefahren, hat eine ganze Stunde im Auto verbracht und wollte keinen Cent dafür. Alles war umsonst. Wahnsinn. Vor 2000 Jahren hat Gott auch so einen Schweden geschickt. Jesus kam in diese Welt, um uns den Weg zum Vater frei zu machen. Und alter Schwede, das kostet nichts. Für alles umsonst. Du musst nichts bezahlen. Eine Frage: Wo wurde Jesus gekreuzigt? Du darfst antworten. Golgatha, ja, genau, richtig, das wisst ihr. Und wo war der Ort, wo war dieser Berg? Schädelstätte, ja. Geografisch. Außerhalb von Jerusalem, genau. Außerhalb der Stadtmauer. Und das haben wir vorher gesagt, innerhalb der Stadtmauer war Gottes Stadt. Da war Gott gegenwärtig. Außerhalb war middle in the nowhere. Wo starb Jesus? In the middle of nowhere. Mitten im Nirgendwo. Und so kam Jesus mitten in dein Nirgendwo. Mitten in deine Heimatlosigkeit. Mitten da hinein, wo du dich einsam fühlst. Mitten da hinein, wo du das Leben nicht mehr begreifst. Mitten in deine Scham. Jesus kam da rein, mitten in dein Nowhere. Mitten in die Fremde, die Gottferne. Und Jesus hat diese Trennung, die zwischen Gott und Mensch, wie eine Mauer dasteht, aufgehoben. Ihr habt dieses Kreuz hier schön in der Mitte schon gesehen. Und ich habe das bewusst in die Mitte vom Raum gestellt. Und ja, weil Gott genau, warte mal geschwind. Ja, weil Jesus genau mitten in diese Gottferne hinein gekreuzigt wurde und gestorben ist. Für alle Menschen, die eben in der Gottferne leben. Um alle Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen. Deshalb heißt es eigentlich nicht mehr in the middle of nowhere, sondern in the middle of Jesus. Ihr sitzt alle hier in der Mitte, wo Jesus ist, in the middle of Jesus. Durch Jesus wurde Heimatlosigkeit zur Heimat. Durch Jesus wurde Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung und durch Jesus wurde Unfriede zu Frieden. Ich lese mal im Epheser weiter. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr gehört zu Gottes Familie. Lasst es einfach mal wirken auf euch. Ich möchte euch einladen, mit mir jetzt gemeinsam auf dieses Kreuz zu schauen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und einfach euch wirklich so richtig auf dieses Kreuz auszurichten. Wie es am Anfang auch so hieß, ausrichten, Jesus ins Zentrum rücken. Lasst uns einfach mal so das Kreuz anschauen. Gottes Liebe wurde da zur Vollendung gebracht. Das heißt, dort am Kreuz wurde deine Schuld getilgt. Und so stinkend wie wir sind oder waren, sind wir von Gott geliebt und angenommen. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Warum? Weil du es wert warst. Weil du es für Gott wert warst, dass er seinen einzigen Sohn dort am Kreuz hat sterben lassen. Für deine Schuld. Für meine Schuld. Weil du es wert warst, und Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, nimmt er dich so stinkend, wie du bist, in seine Arme. Und wenn du es möchtest, holt er dich aus deinem Nowhere, also aus deiner Fremde heraus und versetzt dich in seine Gegenwart und würdigt dich, zieh dir neue Kleider an. Er holt dich in seine Heimat. Nicht so nur als Notaufnahme und Asyl, sondern so richtig mit Bürgerrechten, mit Brief und Siegel, mit allem, was dazugehört. Er holt dich in die Mitte seines Lebens, in the middle of Jesus. Da ist deine Heimat. Und wenn wir uns so auf Jesus ausrichten, sehen wir seine Liebe und die er für uns und andere vollbracht hat am Kreuz, die er hat für uns. Und wenn wir so auf Jesus ausgerichtet sind, können wir uns in die Augen schauen. Wir sehen uns einander. Ihr seht euch. Ihr steht euch gegenüber. Jesus im Zentrum ist. kehren wir uns, kehrt keiner dem anderen den Rücken zu. Und wir sehen den anderen. Die Mauer ist gefallen, weil deine Ungenügsamkeit durch Jesus aufgehoben wurde. Ich lasse jetzt gerade so ein Musikalstück, Instrumentalstück einspielen. Ich lade euch ein, einfach mal deine Augen zu schließen. Und mit deinem inneren Auge in dein eigenes Herz zu schauen. Wo stehst du? Trenn dich deine eigene Ungenügsamkeit von der Heimat? Ist das so eine Mauer zwischen dir und dem Vater? Du merkst, ich schäme mich so. Den Mist, den ich immer wieder mache. Das ist so eine große Hürde und es fällt mir so schwer, mich selbst zu lieben. Dann lade ich dich ein, jetzt einfach im Stillen das vor Jesus zu legen und loszulassen. Deine ganze Scham und alles, was damit zu tun ist, hat einfach abzugeben, bei ihm loszulassen. Sag ihm ganz konkret, wofür du dich schämst. Und danke ihm für deine Vergebung. Danke ihm, dass er dich liebt und er dich annimmt, so wie du bist und dich nicht mehr schämen brauchst. Vielleicht willst du jetzt ganz bewusst mit Jesus in deinem geistigen Auge zum Vater gehen. Und stell dir vielleicht auch vor, wie der Vater dich jetzt einfach in den Arm nimmt. Sagt, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, du bist daheim. Du bist mein und ich liebe dich. Ich liebe dich, du bist es wert, mein Sohn zu sein. Du bist es wert, meine Tochter zu sein. Ob du stinkst oder nicht, ist mir sowas von egal. Ich habe dafür bezahlt. Herr Jesus Christus, das stehen wir vor dir, vor unserem lebendigen Erlöser. Danke, Herr, dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du alle Scham von uns nehmen willst und dass du uns helfen willst, uns selbst zu lieben, frei zu sein von dieser Ungenügsamkeit, von dieser Mauer, die uns trennt. Auch untereinander trennt. Oh Jesus Christus, ich danke dir für dieses Leben, das du uns gibst. In deiner Mitte wird alles neu. In deiner Mitte sind wir eins. Ob Grieche oder Jude oder ja, ob irgendwer jemand anderes, in all unserer Art, in all unserer Unterschiedlichkeit. Wir sind vor dir gleich. Wir sind vor dir eins, weil du uns annimmst. Mit deiner unendlichen Liebe, und dafür preise ich dich, Herr. Ich bete dich dafür an. Amen.